Furcht ist Bangigkeit, Erschrecken, draußen. Furcht ist Verzweiflung. Furcht ist aber auch Schüchternheit. Auch das ist Furcht. Und dieses Gefühl der Furcht steigt immer dann auf, wenn wir irgendetwas Drohendes, etwas Unbekanntes, etwas Unangemessenes auf uns zukommen sehen. Wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir werden damit nicht fertig. Wir wissen nicht, was uns passiert. Dieses Gefühl möchte ich Furcht nennen. Ich möchte hier nicht von der Furcht sprechen, die unbegründet ist, sondern von der Furcht, die begründet ist. Denn es gibt sehr wohl auch für den Weltmenschen, ich spreche jetzt noch nicht von Buddha Jünger, eine begründete Furcht. Schopenhauer sagt einmal, wenn wir uns die ganzen Gefahren des Lebens unaufhörlich vor Augen führen würden, es würde uns derartig grausen, dass wir geradezu verzweifeln würden. Und diese Gefahren sind ja da. Sie sind ja nicht Imagination. Es besteht also durchaus eine begründete Furcht. Nun, diese Furcht wird heute zumeist zusammengefasst in den Ausdruck Lebensangst. An sich ein sehr schönes Wort. Denn ich kann nur Angst haben vor etwas, was außerhalb mir ist. Und wenn ich Lebensangst habe, das heißt ja, ich habe Angst vor dem Leben. Also, wenn ich selber Leben wäre, könnte ich keine Lebensangst haben. Also muss das Leben etwas außer mir Stehendes sein, ansonsten ich gar nicht Angst haben könnte vor ihm. Diese Lebensangst hat durchaus ihre Begründung. Denn sehen wir doch das Leben an. Ein kleines Kind, das zur Welt kommt, wir wissen nicht, ob es ein junger Mann wird, ob es ein junges Mädchen wird, ob es nicht vorher durch einen Unglücksfall, durch Krieg, durch Krankheiten dahingerafft wird. Das ganze Leben ist derartig ungewiss, ist derartig unsicher. Die Möglichkeiten, die jeden Augenblick gegeben sind, sind so vielerlei und so groß, dass an sich, ich spreche wieder für den Weltmenschen, die Lebensangst sehr wohl begründet ist. Und zur Lebensangst selbst gehört aber auch die Todesangst. Denn Geburt und Tod sind ja Zustände, die sich eben im Leben abspielen. Und auch die Todesangst hat durchaus ihre Begründung. Auch das ist keine Fantasie. So sagt zum Beispiel Schopenhauer, die Angst ist die Grundempfindung jedes lebenden Wesens. Und Jakob Böhme sagt, Mensch, du musst Angst haben, wenn du zur göttlichen Geburt kommen willst. Das heißt, dieses Leben muss dir irgendwie ein Grausen einflößen. Du musst irgendwie entsetzt sein über das Leid des Lebens. Du musst also irgendwie eine Angst vor diesem Leben empfinden, wenn du überhaupt zu einem Sucher, zu einem Wahrheitssucher werden willst. Ein Mensch, der überhaupt keinerlei Angst hat, der sich völlig wohlfühlt in diesem Leben oder glaubt, sich wohlfühlen zu dürfen, der wird niemals den Weg zu einer Religion finden, denn die Religionen sind ja die einzigen, die hier einen Ausweg verheißen. Ich erinnere mich, wir hatten früher ein kleines Boot, ein ganz kleines Boot mit einem Segel drauf und sind oft bis zur Schwedeninsel runtergefahren und dann nahmen wir immer unser Dienstmädchen mit, die furchtbar gerne, also am Schiff fuhr. Wir kamen in schwere Stürme, wo tatsächlich Gefahr stand, dass unser kleines Boot unterging. Und es war unglücklicherweise noch ein Eichenboot, wo man uns sagte, wenn es kentert, zackt es ab wie ein Klotz. Unser Mädchen hatte nie eine Angst. Nie. Sie war vollkommen immun gegen jede Angst. Einfach, weil sie die Gefahren nicht sah. Während ich muss Ihnen sagen, ich habe jedes Mal Todesängste gehabt. Weil ich die Gefahr sah, vielleicht sogar zu stark sah. Aber jedenfalls, ich sah die Gefahr, während unser Mädchen überhaupt keine Angst hatte. Und Dr. Saar führte zum Beispiel hier einmal auf, Sie werden sich vielleicht erinnern, dass gerade die Optimisten meistens die meiste Angst haben und eben mit einem ruchlosen Optimismus dann ihre Lebensangst zu überdecken versuchen. Oder andere machen es dann mit Alkohol, die sich in eine Euphorie auf die Weise bringen, um auch mit der Lebensangst fertig zu werden. Angst ist Leiden. Wenn der Buddha sagt, Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, dann könnte er ebenso gut sagen, die Angst vor der Geburt ist Leiden. Denn die Geburt bringt viel Angst mit sich, sowohl für das Neugeborene wie für die Mutter. Die Angst vor Krankheit ist Leiden, die Angst vor dem Alter ist Leiden und die Angst vor dem Tode ist Leiden. Also dem Leiden zu entrinnen oder der Angst zu entrinnen, bleibt letzten Endes völlig das Gleiche. Wir haben also gesehen, es gibt durchaus eine begründete Lebensangst. Wenn uns aber diese Lebensangst über den Kopf wächst, was hier ja auch schon besprochen worden ist, wenn wir ohne Besonnenheit, ohne Vernunft, ohne Urteilskraft diese Angst einfach gewähren lassen, dann werden wir genauso ins Unglück stürzen, als wenn wir uns in das Leiden hineinklammern und hineinkrallen würden. Denn auch wer sich ins Leiden hineinkrallt, sei es sein eigenes Leid oder sei es der Verlust eines Angehörigen, kann aufgrund dieses Leidens eben zugrunde gehen. Völlig zugrunde gehen. Und so kann auch der, der sich in die Angst hineinkrallt, völlig zugrunde gehen. Obwohl sie an sich real ist. Genauso wie das Leid real ist. Wenn zum Beispiel es immer wieder in den Reden heißt, versunken bin ich in Geburt, in Altern, in Krankheit, in Tode, in Leiden versunken, in Leiden verloren, und dass es doch etwa möglich sein möchte, dieser Leidensverkettung ein Ende zu machen, so ist das doch ein Aufruf der Angst vor all diesen schrecklichen Leiden, in denen ich eben, in denen jedes Wesen gefangen ist. Das Leid wird für den, der den Weg zur Buddha-Lehre gefunden hat, noch unendlich gewaltiger, wie auch bereits gesagt worden ist, nämlich weil es sich ja in der Buddha-Lehre nicht um das Leiden oder um die Ängste, können wir ebenso gut sagen, dieses kleinen Lebens handelt. Mein Gott, mit denen würde man auch auf stoische Weise fertig werden können. Sondern um die Ängste, um die Leiden des Samsaro, der sich in die Endlosigkeit ausdehnen kann. Und hier möchte ich einige Worte des Mahathera vorlesen, im Samsaro. Wer sich von der schlechterdings granitnen Solidität dieses Fundaments, nämlich der Anatta-Gedanke, überzeugt hat, für den steht insbesondere auch die stete Wiedergeburt aller Wesen als eine offensichtliche Tatsache der Wirklichkeit fest. Der wird sich aber auch der Einsicht in die geradezu entsetzlichen Gefahren nicht verschließen können, denen die Wesen in ihrem Tode ausgesetzt sind. Der Tod bedeutet für sie im wahrsten Sinne des Wortes einen Weltuntergang und den Übertritt in eine neue Welt. Einen Übertritt, der für sie zugleich ein furchtbares letztes Gericht werden kann. Die dunkle Ahnung dieses Verhältnisses ist auch der tiefste Grund der Todesangst, die zur Lebensangst gehört, die in allen Wesen haust, wie denn ja auch Shakespeare in den Worten Ausdruck verliehen hat. Sein oder nicht sein, das nur ist die Frage. Sterben, schlafen, vielleicht auch träumen, ja, das ist der Anstoß. Denn was im Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den irdischen Wust hinweggeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die so langlebig macht, Armseligkeit. Denn wer ertrügt der Zeiten Schmach und Geißel, der mächtigen Druck, die Kränkungen des Stolzes, verschmähter Liebepein, des Rechtes Aufschub, der Ämter Ungebühr und die Verachtung, die still verdienst von dem Unwürdigen hinnimmt, könnte er sich selber quitt und ledig sprechen mit einem bloßen Dolch. Wer schleppte Lasten und schwitzt und keuchte unter Lebensbürden, wenn nicht die Furcht vor etwas nach dem Tode, dem unbekannten Land, von dessen Ufern kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrte, dass wir die Übel diesseits lieber tragen, als dort zu Unbekannten fliehen. Es macht Gewissen Memmen aus uns allen. Freilich, und das möchte ich noch einmal sagen, wenn diese Angst uns über den Kopf wächst, dann stürzen wir in das tiefste Leid. Denn dann gleichen wir, nehmen wir einmal Folgendes an, nehmen wir einmal ein brennendes Haus an und zwei Feuerwehrleute erblickten nun in dem obersten Stockwerk ein Kind, das in den Flammen eingeschlossen ist. Beide sind voller Angst. Der eine aber weiß, nur wenn ich jetzt eiskalt handle, vollkommen nüchtern, mit höchster Besonnenheit und klarem Bewusstsein, nur dann kann ich das Kind retten. Nur dann werde ich auch selbst mich wieder von dieser Angst befreien können. Der andere aber, blind in seiner Angst, lässt sich völlig überwältigen von dieser Angst. Es ist wohl zweifellos, dass er in den Flammen umgeht, während der andere, der auch aus Angst handelt, aber weiß, dass er sich nicht überwältigen lassen darf von der Angst, der also kühl und nüchtern und vorsichtig durch das Flammenmeer geht, der wird das Kind retten. Und genauso ist es auch mit uns. Auch für uns wird die Angst vor den Schrecken des Samsaro, die Angst vor all den Wechselfällen des Lebens, das große Motiv sein, das uns zum Buddha-Weg bringt. Und ich möchte nochmal, weil sie mir gerade einfallen, die Worte Jakob Böhmes zitieren. Mensch, du musst Angst haben, wenn du zur Geburt des ewigen Lebens durchdringen willst. Aber nicht so eine solche Angst, dass sie dir wie das Feuer über dem Kopfe zusammenschlägt. Diese Art Angst ist ja auch in den Hemmungen gemeint, übertriebene Ängstlichkeit und innere Unruhe. Vor allem müssen wir, während wir handeln, die Angst ausschalten können. Wir müssen ebenso kühl, besonnen, nüchtern, voller Herzensgüte handeln, wie eben der Feuerwehrmann, der, obwohl das Motiv die Angst ist, warum er in das brennende Haus stürzt, doch diese Angst ausschaltet. Denn wir wissen ja, wer die Angst nicht ausschaltet, da lässt ja sogar der Verstand aus, wir kommen zu Affekthandlungen, man kann den größten Blödsinn machen, also wir würden uns und den anderen unendlich mehr und mehr in ein Meer von Leiden selbst hineinstürzen und genau das Gegenteil bezwecken von dem, was wir wollten. Wie übrigens auch der Buddha selbst von der Furcht spricht, da möchte ich Ihnen nur die Stelle zitieren aus dem Buddha-Charita, wo der Bodhisattva sagt, sogar an mehreren Stellen, vor nichts fürchte ich mich so sehr wie vor den Objekten der Sinne. Und in einer anderen Rede heißt es von den Sinnenfreuden, die sind kotiges Wohl, gemeines Menschenwohl. Nicht zu hegen, nicht zu pflegen hat man diese Lüste. Zu fürchten hat man sich vor ihnen. Neumann übersetzt zu hüten. Aber in Wirklichkeit heißt es zu fürchten. Und da möchte ich nun sagen, wenigstens für mich selber, wo möchte ich mehr Furcht haben, als ich habe? Denn wenn ich Furcht hätte, wirkliche Furcht, ein lebendiges Wesen umzubringen, leichtsinnig, wenn ich über eine Wiese gehe oder irgendetwas mache, dann würde ich viel weniger töten, wenn diese Furcht in mir lebendiger wäre. Ich würde nichts Nichtgegebenes nehmen, auch nicht um einen Pfennig, wenn ich mehr Furcht hätte, die Silas zu übertreten. Ich würde kein unliebes Wort zum anderen sagen, wenn ich die Kausalitätskette kennen würde, wenn ich also Furcht hätte vor den Folgen dieser Kausalität. Aber ich habe viel zu wenig. Ich nehme die Sache so unendlich leicht, zum spreche ich hässliche Worte. Ich würde niemals einen Ehebruch treiben, wenn ich wirkliche Furcht hätte davor. Ich würde mich auch niemals mit Alkohol oder mit Drogen berauschen, wenn ich Furcht hätte. Das heißt, wenn ich wüsste eben, in welch unselige Geistesverfassung mich Alkohol oder Drogen stürzen, sodass ich in der Tat zu allem Schlechten bereit bin. Du musst also eigentlich nach der Buddha-Lehre selbst der sittenreine Mensch noch Furcht haben. Denn hätte er sie nicht, dann würde das passieren, was es auch eben so schön in der Leuchte Asiens heißt. Tugend trübt sich mit der Zeit. Auch ein tugendhafter Mensch, wenn er nicht Furcht hat, also sich nicht bewusst ist, ich bin gütig, ich muss diesen Weg weitergehen, also er hat Furcht, von diesem guten Weg abzuirren, dann wird er eines Tages abirren. Sagen Sie nicht, ja, es ist doch viel edler, wenn ich nur aus lauter Nächstenliebe, aus lauter Metta nie ein hässliches Wort sage, wenn ich aus lauter Metta nie schnell über die Wiese laufe und so viel Ameisen und Käfer umbringe. Sagen Sie nicht, aus lauter Metta darf ich keinen Ehebruch treiben, etc., etc. Natürlich wäre das sehr schön. Aber so weit muss man ja erst einmal sein. Und solange man nicht so weit ist, ist jedenfalls die Furcht, auch von der Sittenreinheit wieder wegzukommen und auch nur einen Schritt wegzukommen, ach, ein sehr, sehr wichtiger Helfer auf dem Pfade. Wenn der Buddha sagt in dieser schönen Rede, die Bruder Schönwert während der Woche des Beisammenseins vorgetragen hat, selbst in Kleinigkeiten eine Gefahr sehend. Was heißt denn das? Das heißt doch, sich selbst fürchtend in Kleinigkeiten zu fehlen. Also den Anfängen widerstehe. Furcht bereits vor den Anfängen zu haben, einer schlechten Handlung. Und da, wenn wir mehr Furcht hätten, dann könnten wir uns spätere Furcht und Angst ersparen. Gerade der Sotapanno, zum ersten Male eigentlich in seinem Samsaro von der Furcht befreit ist. Nämlich von der Furcht befreit ist, noch einmal in die Abgründe des Daseins hinunterzusinken. Und dieses Gefühl, diese Gewissheit, also diese Furcht nie mehr haben braucht in alle Ewigkeit, gibt ihm ja auch dieses ungeheure, beseligende Erleben. Wenn es aber weiter heißt, dass, darf ich Ihnen mal die Stelle vorlesen, und weil ein solcher vollkommen Heiliger, Araha, von jeder Sorge um seine Zukunft nach dem Tode restlos befreit ist, indem er nichts mehr zu fürchten hat, deshalb wird er, solange er noch hienieden weilt, in seinem Handeln auch durch keinerlei Furcht mehr bestimmt. Er steht ohne Furcht vom Bösen ab, tut also das Gute, das er noch vollbringt, ausschließlich um dieses Guten selbst willen. Im Gegenteil zu allen anderen, die noch aus Furcht vom Bösen abstehen. Das heißt also, auch der einmal Wiederkehrende, der nie Wiederkehrende, haben noch Furcht. Wie ist das zu verstehen? Wir haben doch gerade gehört, dass der Sotapanno von der Furcht, nämlich noch einmal, das hat natürlich auch noch der einmal Wiederkehrende, wenn auch in überaus verfeinerter Form. Das hat auch noch der Anagami, der nie Wiederkehrende. Jeder Gedanke des Stolzes auf seine Persönlichkeit. Jetzt habe ich es geschafft, was habe ich doch schon alles geschafft. Er weckt in ihm Stolz. Und da hat er Furcht. Vor diesen Gedanken hat er Furcht. Das sind die unheilsamen Geistzustände, vor denen er noch sich fürchtet. Wir können uns das vielleicht sehr schwer vorstellen. Wir dürfen ja annehmen, dass diese Menschen, diese erlesenen Jüngern auf diesen Stufen, die haben ja den Friedenszustand des Nibbana schon gekostet. Diesen großen, beseligenden Frieden des Nibbana. Steigen nun wieder solche Gedanken auf. Auch mal können ja auch mal die fünf Hemmungen. Alles Mögliche kann da noch aufsteigen. Haben Sie Furcht? Mein Gott, jetzt wird mir das schon wieder gestört. Sie fürchten diese Zustände. Können Sie sich das vorstellen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Sodass jeder Gedanke des Stolzes auf seine Persönlichkeit ihm noch Furcht auslöst. Denn das muss ja so sein, sonst würde nicht die regelmäßige Formel vor der völligen Heiligkeit heißen, voll Grausen, nämlich von seiner Persönlichkeit, wendet er sich ab. Abgewandt löst er sich los. Im Erlösten erwacht das Wissen von seiner Erlösung. Ja, was ist denn das Grausen? Vor was graust ihn? Er will keinen Mord mehr, er beginnt keinen Diebstahl mehr, er sagt keine hässlichen Worte mehr. Aber es sind eben noch diese Geistesunreinigkeiten, vor denen er sich graust, vor denen er sich fürchtet, weil sie ihm ja das bewusste Nibbana, diesen großen Friedenszustand des Nibbana, den er jetzt erlebt, das ist ja eben das bewusste Nibbana, stören. Und davor fürchtet er sich noch. Und er ist der vollkommen Heilige. Er fürchtet nicht mehr. Natürlich haben die höheren, erlesenen Jünger keine Angst mehr zurückzufallen. Das ist ja selbstverständlich. Aber vor den unheilvollen Geisteszuständen fürchten sie sich. Wie sie sich auch noch fürchten können von irgendeinem Bruder, einem älteren Bruder, einem Thera oder vom Buddha ermahnt zu werden. Sie wollen nicht ermahnt werden, sie wollen der Buddha-Lehre Ehre machen. Es kommt auch noch dazu, wir haben in den letzten Tagen des Buddha, die wir letztes Mal lasen, kam der schöne Satz vor. Er gibt sich mit dem bereits Erreichten nicht zufrieden. Das kann man sehr leicht tun in der Buddha-Lehre. Gerade wenn man merkt, jetzt habe ich einigermaßen Sittlichkeit gefunden, dann kann man sehr zufrieden schon sein. Sehr selbstzufrieden. Man kann sagen, ich brauche hier nichts mehr zu fürchten. Auch wenn da so Gedankengestöber kommt, das spielt ja gar keine Rolle. Nicht wahr? Oder man glaubt oder ist vielleicht wirklich überzeugt, auf dem Satapanna-Pfade zu sein. So braucht man sich, wenn das auf Wahrheit beruht, braucht man sich natürlich vor dem Absturz in die niederen Reiche nicht mehr zu fürchten. Aber man sollte sich ruhig noch fürchten vor den unheilvollen Geisteszuständen, die auftreten. Denn die sind ja dann schuld, dass dieser Weg, der dann vor, auch vor einem Sotapanno liegt, noch Millionen und Millionen Jahre dauern kann. Er ist also ein nachlässiger Sotapanno, weil er sich nämlich nicht fürchtet vor diesen Zuständen. Würde er sich fürchten, würde er schneller laufen. So sehe ich die Sache an. Das ist also in der Tat nur der Heilige, vollkommen von jeder Furcht frei. Worte, die die christliche Mystikerin Madame Guillon so schön in die Worte ausdrückt. Ich habe nichts mehr zu fürchten. Welches Glück, welches Erbarmen. Dass wir das einmal erreichen möchten, wünsche ich euch allen. Man könnte nun noch sagen, ja, wie kommt man nun von der Furcht los? Ich würde diese Frage mit einem einzigen Wort beantworten. Lass los, wie der Mahatera sagt, das ist der Stein der Weisen. Lass los, lass alles los, was Furcht bringen kann. Das heißt, lass alles los, was Leiden bringt. Das ist das Allheilmittel. Meinen Sie, dass diese Erklärung genügt mit der Furcht des Sakadagami? Oder? Das sind doch die Sie erinnern sich an diese Rede, an Furcht vor den unheilvollen Zuständen, die aufsteigen. Wobei jeder Gedanke des Stolzes, jeder Gedanke der Selbstgefälligkeit eben noch das bewusste Nibbana stört. Und diese Furcht muss immerhin so groß sein, dass er sich dann eben vor Grausen von diesen unheilvollen Geistzuständen hat. Natürlich wäre es auch vollkommen falsch, wenn wir jetzt ständig die Furcht pflegen würden von früh bis nachts. Auch hier gilt es, eben die Besonnenheit und die Urteilskraft, von der ganze Buddha-Pfad begleitet ist. Und es ist sicher schön, wenn man einmal zurückschaut auf die vergangenen Jahre, wo man gekämpft und gemüht hat und sagt, ja, es ist doch ein Unterschied zwischen heute und zwischen vor 3 Jahren. Bin doch ein anderer geworden. Auch das muss natürlich sein. Aber im Großen und Ganzen ist gerade die Furcht das Motiv, um den Pfad zu gehen. Dabei dürfen wir nie vergessen, dass die Furcht während der Meditationen, während des täglichen Lebens natürlich immer wieder ausgeschaltet werden muss, genau wie bei dem Feuerwehrmann, sonst würden wir vollkommen verkehrt handeln, nicht wahr? Sonst würden wir alles falsch machen, nicht wahr? Genauso mit dem Willen. Durch den Willen wird der Wille überwunden. Wenn wir nun sagen, mit dem Willen wollen wir die Meditation zwingen, mit dem Willen will ich die Sittenreinheit zwingen, sie ist der Ausgangspunkt, nicht wahr? Und er läuft sozusagen als stille Melodie mit. Aber trotzdem muss ich während der Meditation den Willen ausschalten, nicht wahr? Und der Wille selbst wird ja sowieso dann immer ruhiger, immer stiller und stiller. Das ist das, was der Buddha dann sagt, mit dem Willen wird der Wille überwunden. Und die Angst wird mit Weisheit überwunden, mit Loslösung überwunden. Es entscheidet halt am Schluss immer die Urteilskraft. Nicht, man kann alles falsch anpacken. Man kann den Willen falsch anpacken, die Furcht falsch anpacken. Ne? Man kann alles falsch anpacken. Aber das muss die Urteilskraft. Man muss eben sehen, komme ich auf die Weise weiter oder komme ich nicht weiter. Wissen Sie, diese Lebensangst ist doch eigentlich die Angst eines Menschen, sich in dieses Dasein, das ihm irgendwie unbekannt und unheimlich ist, reingeschnitten zu sehen. Und das ist an sich, nehmen wir mal vom tieferen Standpunkt an, wirklich berichtet. In eine solche Welt, mit solchen Gefahren, ist man da reingestellt. Aber wie Sie sagen, die Furcht muss auch in der Buddha-Lehre eine Basis der Erkenntnis haben. Also manchmal will man doch was tun und dann steigt das Gefühl auf, tu es nicht. Das ist eine gewisse Furcht. Man kapiert es noch gar nicht. Aber dann kann man es bestimmt nicht tun. Also ich muss sagen, ich habe in meiner Jugend die größten Dummheiten, die sind mir wirklich aus Furcht vor dem Samsara erspart. Und das Samsara, die Schrecken der Wiedergeburt, die Möglichkeit des Abgrundes, sie wieder hinabzusenken, die Buddha-Lehre zu verlieren, das war so groß, aber schon als junges Mädchen mit 17, 18 Jahren, dass ich von vielen Dummheiten, die ich fraglos ohne den begangen hätte, hätte ich das gemacht. Natürlich ist es schön, wenn man alles aus Herzensgüte tut, aber das ist ein weiter Weg dazu. Und auch dann muss man noch klar bewusst sein, dass man nicht abirrt.